On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Der letzte Tennis-Grand Slam des Jahres steht an. Auch nach den Olympischen Spielen gibt es erneut Weltrekorde aus der Leichtathletik zu berichten. Und Trauer gibt es trotz Bundesliga-Start im Fußball. Das alles und noch viel mehr in Folge 240 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und endlich mal wieder eine klassische Folge und damit ja einen wunderbaren guten Abend auch an David. Moin.
Ja, ein stinknormaler Wochenrückblick. Ja, grüß dich Benny, ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Es wird endlich mal Zeit, dass wir wieder einfach ganz in Ruhe auf die Sportwoche zurückblicken. Heute ist es tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil natürlich über die letzten Tage und Wochen doch so ein bisschen was liegen geblieben ist, dass wir heute am Rande anreißen. Ansonsten gibt es natürlich eine Reihe von Themen, die wir heute bei @onthepitch_pod, guckt auch gerne mal bei Instagram vorbei, besprechen. In den Kurznews geht es um Triathlon. Das seht ihr unter anderem auch im Folgentitel, falls sich nicht noch was anderes ergeben sollte heute. Wir sprechen über Handball, Beachvolleyball, die NFL und dann über die großen Themen. Du hast es angesprochen, den US Open Start im Tennis. Wir sprechen über den Radsport mit zwei wichtigen Rundfahrten. In der Formel 1 wird spannend. Basketball wird angerissen, ebenso wie Eishockey. Außerdem natürlich Leichtathletik und die Paralympics. Außerdem ein Updates aus Darts und Snooker. Ein bisschen Wintersportvorfreude im Hochsommer und natürlich dann ganz viele Fußballthemen. Das erwartet euch heute und ich würde einsteigen mit dem ersten Kurznews-Thema, denn wir sollten alle mal ein bisschen mehr Jonas Deichmann sein. Oder vielleicht auch nicht, Benny.
Ja, ob das gesund ist, kann jeder für sich selbst beurteilen. Aber es gibt auch hier einen Weltrekord. Denn Jonas Deichmann ist der neue Mann mit dem Weltrekord im Triathlon. 106 Triathlons in 106 Tagen hat dieser Mann jetzt in Serie vollstreckt und hat damit einen legendären Rekord des Briten Sean Conway mit 105 Langdistanzen überboten. Ja, das muss man wollen, oder?
Ja, absolut. Also der ist schon bei der Challenge Rot unterwegs gewesen. Das ist ja schon ein bisschen her. Anfang Mai war das. Und nochmal zur Erinnerung, Langdistanz-Triathlon ist halt nicht irgendwie Firlefanz, sondern jeden Tag. Seit inzwischen 106 Tagen und der macht damit noch weiter bis Anfang September. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und hinten drauf noch den Marathonlauf. Also es ist wirklich ein absurdes Programm, was dieser Mann hier abreißt. Und das ja noch ein paar Tage bis zum 5. September hat er angekündigt, will er das weitermachen. Zitat, weil es geht und weil es Bock macht.
Ja, es ist unfassbar. Er hat ja auch gesagt, was er dafür täglich zu sich nehmen muss. Er muss jeden Tag 10.000 Kalorien mindestens zu sich nehmen, was ungefähr, 10.000 Kalorien, das ist unfassbar. Das ist das Fünffache
fünf
von einem.
Fünf Leute, 14 Liter trinken.
14 Liter trinken pro Tag, das schaffen andere manche nicht in der Woche. Und es ist nicht mal gelogen. Es ist wirklich Wahnsinn, was dieser Körper aushalten muss. Der muss ein riesiges Herz haben, der Mann. Mal sehen, wie lange er diese Strecke noch ausbauen kann. Und wir wünschen ihm natürlich, dass da nicht was bei schief geht, weil, wie gesagt, es ist absoluter Hochleistungssport. Er bringt seinen Körper jeden Tag absolut ans Limit. Und hat natürlich auch eine grundsätzliche Gefahr immer bei sich.
Ja, das Ganze wird von einem Sportmediziner aus Nürnberg überwacht und dann drücken wir ihm die Daumen, dass seine Challenge 120, das ist das Ziel, 120 Tage das hintereinander zu machen, dass er das erreicht. Genau, dann kommen wir zum nächsten Kurznewspunkt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir sind ja Nordhessen und bei uns in der Nordhessen Arena, in der eigentlichen Eishockeyhalle der Kassel Huskies, die es nicht schaffen, in die DEL aufzusteigen, gab es zum zweiten Mal ein Handball-Event, unter anderem besetzt mit Magdeburg, Melsungen, Kielce und Szeged. Das war richtig cool und Vorbereitungsturniere im Handball sind ja gerade sehr, sehr verbreitet und das ist die perfekte Vorbereitung für den Saisonstart in der HBL. Das ist gar nicht mehr so lange hin, knapp 2 Wochen.
Ganz genau, also übernächste Woche geht, oder nächste Woche geht es ja so gesehen schon los, genau, nächste Woche am Wochenende sind ja trotzdem noch fast 2 Wochen und da warten auch einige Topspiele direkt auf uns, zum Beispiel, zumindest von den Teams her, die Rhein-Neckar-Löwen treffen auf den THW Kiel, wir können uns aber auch natürlich auf so Duelle wie Magdeburg gegen Wetzlar aus hessischer Sicht freuen, die direkt in der ersten Woche auf uns warten und Stichwort Rhein-Neckar-Löwen, da kann man ja zumindest sagen, da soll einiges besser werden, letzte Saison nur Rang 12, und ja, da hat man sich jetzt einiges vorgenommen, am Kader einige Veränderungen durchgezogen und auch auf der Sportchefposition ist ein alter Bekannter, eine absolute Legende natürlich aus dem deutschen Handball mit Uwe Gensheimer, der neuer Löwensportchef ist.
Genau, hat sich ja im Herbst oder letztes Jahr im Herbst angekündigt, dass er seine Profikarriere beendet. Und jetzt ist es ja auch schon ein bisschen länger bekannt, dass er diesen Job übernimmt. Geht es da rein und er soll die Rhein-Neckar-Löwen ja zu neuen Höchstleistungen antreiben. Denn letztes Jahr lief es mit Platz 12 in der Liga nicht wirklich gut. Wir drücken die Daumen. Übrigens auch schon der DHB-Pokal gestartet bei den Männern. Da ist ein Erstligist gescheitert. Potsdam hat gegen HC Empor Rostock verloren, auch ein sehr, sehr schöner Vereinsname. Da sind die ganz großen Teams noch nicht mit am Start gewesen, die kommen dann erst später dazu. Also da ist der DHB-Pokal schon gestartet. Genau, das bleibt also in den kommenden Monaten auch ein Thema. Bei uns ebenso wie Beachvolleyball, das nimmt allerdings ein bisschen ab. Wir haben ja lang und breit über Elas Wickler gesprochen, das olympische Silberduo bei den Herren im Beachvolleyball, die es tatsächlich fertiggebracht haben, ja knapp eine Woche nach ihrem olympischen Finale auch bei der Europameisterschaft Silber zu holen. Dafür noch nachträgliche Gratulation. Das ist zwar schon 7 Tage her, muss hier aber natürlich trotzdem seinen Platz finden, weil das ist natürlich wirklich eine Top-Leistung und zwar in doppelter Form in ganz weniger Zeit.
Ja, die haben uns ja schon bei Olympia wirklich großen Spaß gemacht und waren auch sicherlich für den einen oder anderen Zuschauer aus Deutschland eines der Highlights bei diesen Olympischen Spielen. Genau, und das wurde jetzt auch nochmal bestätigt. Das heißt, man ist aktuell wirklich in der absoluten Weltspitze da im Beachen und das hat auf jeden Fall auch hier wieder großen Spaß gemacht. Und sonst, David, haben wir auch schon die ersten Meldungen natürlich aus der NFL. Wir hatten jetzt nicht so viele Wochenrückblicke in der vergangenen, ja.
Eine Sache muss man aber natürlich noch ergänzen zur Beachvolleyball-EM. Bei den Frauen gab es Gold für Deutschland.
Genau.
Konnten Sinja Tillmann und Svenja Müller die Goldmedaille sichern. Das darf man nicht außen vor lassen.
Nein.
Genau, jetzt gerne zur NFL, die ja auch ihre Schatten vorauswirft.
Genau, Schatten vorauswerfen ist gut, weil die Preseason ist nämlich mal in den letzten Wochen schon an uns vorbeigezogen, die 4 Wochen Preseason, die es mal wieder gab. Ich denke, auf die Ergebnisse müssen wir jetzt nicht schauen, das ist ja verhältnismäßig irrelevant, auch weil auch da schon in der nächsten Woche für uns die erste Woche der Hauptsaison ansteht und auch hier können wir uns auf viele Matches freuen, die echt ja, es in sich haben, zum Beispiel die Packers gegen die Eagles, Steelers, Falcons, Chiefs, Ravens. Da ist echt einiges dabei und es gibt auch schon aus deutscher Sicht einige News zu vermelden, denn auch Jacob Johnson wird in der nächsten Saison erneut in der NFL mit von der Partie sein. Er hat ja die letzten 2 Spielzeiten bei den Raiders verbracht und ja, hat jetzt kurz vor Saisonstart beim Franchise am Freitag, am 17.8. war das, also auch schon wieder ein paar Tage her, ein neues Team gefunden und zwar mit den New York Giants. Also die Anzahl der Deutschen bleibt vorerst auf dem Stand der vergangenen Saison.
Ist doch gut, da wird sicherlich ein Fokus drauf gelegt. RTL zeigt sicherlich auch das Auftaktspiel. Das ist Chiefs gegen Ravens am 6.9. um 2.20 Uhr morgens. Also das trifft sich ziemlich genau mit dem HBL-Start, nur dass man die deutsche Handballliga natürlich zu etwas humaneren Uhrzeiten verfolgen kann. So, dann gehen wir rein in die ganz großen Themen und starten mit den US Open im Tennis. Das letzte große Grand-Slam-Turnier des Jahres, zu sehen bei Sportdeutschland TV und bei Sky, geht in diesen Minuten los. Die beiden deutschen Matera und Zverev spielen gerade schicksalshafterweise gegeneinander in Runde 1. Auch Jule Niemeyer ist am Start. Heute sind sehr, sehr viele Deutsche am Start und das werden nochmal richtig schöne 2 Wochen in Flushing Meadows.
Ja, ganz genau. Und trotzdem wird ja das Ganze aktuell doch auch etwas überschattet von ja, dem Rising Star aktuell von Jannik Sinner, der in der vergangenen Woche, ich glaube am Dienstag müsste es gewesen sein, tatsächlich positiv auf ein Anabol gedopt wurde. Da waren tatsächlich 0,00000001% Clostebol-Menge in Sinners Körper. Genau, dennoch darf er antreten, aber es herrscht natürlich jetzt wieder Diskussionsbedarf, weil auch ein Novak Djokovic jetzt eine Regeländerung fordert und ich glaube auch eine strengere Haltung mit diesem Thema auch.
Ja, die meisten von euch werden die Geschichte vielleicht auch mitbekommen haben. Sein Physiotherapeut Giacomo Naldi hat quasi ja nicht die Schuld auf sich geladen bekommen, aber zumindest eher Teil der Erklärung, denn der Physiotherapeut soll sich an der Hand geschnitten haben und dann gibt es ein rezeptfreies Spray, zumindest in Italien rezeptfrei, Clostebol, damit hätte er sich eingesprayt und dann wahrscheinlich, ja, bei der Physiotherapie gerät man zwangsweise in Körperkontakt. So soll das Mittel in Sinners Körper gekommen sein. Boah, weiß ich nicht. Also das erinnert mich auch ziemlich krass irgendwie an die Geschichte mit den Herzmitteln in der chinesischen Suppe bei den Schwimmern und Schwimmerinnen. Ich weiß es nicht. Also dieses ganze Doping-Thema. Ich glaube, wir haben auch einfach am Ende des Tages viel zu wenig Einblicke, wie das wirklich abläuft. Da würde ich sagen, die Kollegen und Kolleginnen von Hajo Seppelt und Co. sorgen da sicher für Aufklärung. Hoffentlich.
Ganz genau.
Aber dass Djokovic sich einschaltet, ist natürlich klar, weil dass so einer jetzt spielt, auch wenn der Verdacht nur da ist, ist erstmal ein Statement.
Genau, und ich finde, mit der Zahl kann man aktuell auch sehr wenig anfangen. Ich habe ja es vorgelesen, 3, 5, 6, 7, 8 Nullen, glaube ich, bevor dann die 1 kommt hinterm Komma. Ob das jetzt viel oder wenig ist, das können wir jetzt, glaube ich, hier nicht einschätzen. Dementsprechend können wir uns da, glaube ich, jetzt gut raushalten und auf das Sportliche gucken, weil da wartet ja auch einiges auf uns. Zum Beispiel in der ersten Runde bei den Männern direkt das Duell zwischen Alexander Zverev und Maximilian Marterer, der ja, ja einspringen durfte, nachdem ja der eigentliche Gegner von Alexander Zverev, Emil Roussevori, kurz vorher wegen Erkrankung zurückgezogen hat. Glück für Marterer. Der liegt aber gerade nach dem ersten Satz 2-6 gegen Zverev hinten. Im zweiten steht es 1-1. Also sieht aus, als könnte Zverev die erste Hürde schon mal hier relativ locker nehmen.
Ja, aber auch sonst echt coole Namen und Partien gleich zu Beginn, auf die man gerne schaut. Heute spielen unter anderem Ben Shelton und Dominic Thiem, der sich ja auf Abschiedstour befindet, gegeneinander gleich auf Arthur Ashe. Also das ist schon echt stark. Wie gesagt, Köpfer spielt noch. Bei den Damen sind auch Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Laura Siegemund heute am Start. Die Doppel steigen ja dann auch am Mittwoch ein. Also das ist nochmal ein richtig schönes Programm, das ihr dann täglich ab 17 Uhr gucken könnt. Da muss man natürlich auch wieder sagen, kann man gerne die Tennisnacht zum, ja, oder besser gesagt, die deutsche Tennisnacht am amerikanischen Tennisabend vor dem TV verbringen. Ist ja auch wieder so ein bisschen unfreundlich, wie Australien, nur andersrum quasi.
Schön, schön gesagt, auf jeden Fall. Genau, auch hier bei den Damen, du hast ja schon vorgelesen, wer dabei ist, auch hier wieder etwas Lospech, weil Julie Niemeyer und Tamara Korpatsch, sofern sie in die zweite Runde kommen, aufeinandertreffen. Immerhin trifft Laura Siegemund dann auch nur in Anführungszeichen auf eine Qualifikantin. Also wir hoffen dann natürlich auch auf den ein oder anderen Sieg der deutschen Damen. Vielleicht ist das ja auch bei diesem Turnier mal drin. Genau, und so viel sei, glaube ich, erstmal zum Tennis gesagt vorerst.
Genau, Rafael Nadal ist nicht dabei. Das ja. Kann man vielleicht noch ergänzen. Ansonsten eigentlich alle großen Namen mit am Start. Dann kommen wir zum Radsport. Da laufen gerade zwei große Rundfahrten oder beziehungsweise die eine ist zu Ende gegangen und zwar die Deutschlandtour. 5 Tage, 2 Sieger, Jonathan Milan und Mats Pedersen waren diejenigen, die Etappen für sich entscheiden konnte. Letzterer sicherte sich auch den Gesamtsieg. Alles in allem, ich habe leider nicht so viel sehen können, weil ich im Urlaub war und da das mit den Streams dann auch immer ein bisschen schwierig ist mit dem Geoblocking, aber trotzdem, ich finde, was ich so mitbekommen habe vom Rennleiter Fabian Wegmann, wieder top organisiert. Es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen, denke ich. Und was man aus Spanien gerade so hört, ist es auch richtig cool, denn bei der Vuelta ist Hochspannung garantiert. Unter anderem Primoz Roglic, der für Red Bull Bora Hans Grohe am Start, der hat da Zeit verloren. Auch Adam Yates mischt da mit, generell auch da Ben O'Connor mit dem roten Trikot unterwegs gewesen. Also da gibt es gerade noch eine weitere Rundfahrt, auf die man sich dann in dem Fall bei Eurosport gerne mehr fokussieren kann.
Also schaut da gerne mal rein, da ist in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch genug los und wir haben noch einiges weiteres nach unserer ersten Unterbrechung. Wir haben unter anderem die Formel 1, die noch wartet, denn der Sieger hieß nicht Max Verstappen. Wir haben aber noch ganz viel anderes, was hier auf euch wartet. Einige Kurznews aus dem Basketball, im Dartsport geht's weiter, der Snooker geht wieder richtig los und auch der Wintersport lässt uns nicht los. Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder ja im zweiten Take mit der Formel 1, die an diesem vergangenen Wochenende in Zandvoort in den Niederlanden Station gemacht hat. Und die Sportschau titelt völlig zu Recht Norris crasht Verstappens Heimparty in Zandvoort. So langsam wird es ja fast nochmal richtig spannend in der Formel 1 Weltmeisterschaft. Der junge Brite, der nicht nur im Teamduell mit Oscar Piastri McLaren für Aufsehen sorgt, sondern auch im WM-Kampf mit Max Verstappen, robbt sich weiter langsam ran an den Lokalmatador.
Genau, ich glaube, man kann sagen, das Timing oder ja aktuell der Moment, die Gunst der Stunde, die spricht für Lando Norris. Es ist ja auch endlich mal der Sieg, der bei rumspringt, weil auch oft in den letzten Wochen und Monaten, wenn Verstappen gepatzt hat, war es nicht immer Lando Norris, der sich durchsetzen konnte, obwohl er top in Form ist. Jetzt gewinnt er das Ding mal tatsächlich auch in einem kompletten Rennen gegen Max Verstappen. Und ja, das wird auch noch ergänzt, das gute Ergebnis von McLaren, von einem guten 4. Platz von Oscar Piastri.
Ja, absolut. Das ist ja schon wirklich beachtlich. Also über 20 Sekunden Vorsprung waren es am Ende des Rennens. Ich gucke gerade mal, ob ich die Ergebnisse hier offen habe. Genau, 22,9 Sekunden hatte Verstappen am Ende Rückstand auf Norris. Die ersten 4 Platzierungen hast du bereits angesprochen. Unter anderem Hamilton auf 8, Gasly auf 9, Alonso auf 10. Hülkenberg wieder einmal knapp an den Punkten vorbeigeschlittert. Es sind alle Fahrer ins Ziel gekommen. Die TV-Quoten sind übrigens ein bisschen nach unten gegangen. Also Formel 1-Begeisterung ist irgendwie noch nicht so ganz da, obwohl die Spannung nochmal wiederkommt. Da schließe ich mich ehrlicherweise nicht ganz aus. Mal gucken, wie es dann nächstes Wochenende in Monza aussieht. Das ist ja dann auch wieder mit RTL am Start. Und wenn wir uns auf die WM fokussieren, 70 Punkte Unterschied sind es jetzt zwischen Verstappen und Norris ganz vorne. Das ist durchaus ein offenes Rennen.
Ja, ganz genau. Also wenn tatsächlich das jetzt so ähnlich weitergeht, diese Tendenz, dann könnte sich das echt nochmal zu einem richtigen Zweikampf entwickeln. Ja, aber es gibt ja diverse andere Faktoren, die an diesem Wochenende vielleicht auch von Gesprächsrelevanz sind. Denn es rumort ordentlich unter anderem auch im Team Williams, wenn man drauf schaut. Wir gucken natürlich gleich auch nochmal komplett auf das ganze Ergebnis. Aber Williams lief es natürlich erneut nicht gut. Logan Sargeant crashte sein Auto im Training. Mal sowas von, dass ja der Chef von Williams, Vowles, tatsächlich sehr sauer war nach diesem Wochenende. Und es könnte zu einem Blitzcomeback eines Deutschen kommen. Nämlich Mick Schumacher steht wohl in den Startlöchern, um vielleicht schon in dieser Woche, auf jeden Fall vielleicht in den nächsten Wochen, wieder in ein Formel-1-Cockpit zu starten. Wie wäre das denn?
Genau. Ja, also die Gerüchte glaube ich erst, wenn ich es wirklich sehe, dass er dann wirklich fahren darf, weil das war wirklich ein, ja, News-Wechselbad der Gefühle für den jungen Deutschen an diesem Wochenende in den Niederlanden, denn am Freitag wurde bekannt, dass Jack Doohan den Vorzug vor Mick Schumacher bekommt für das Alpine-Cockpit für die Saison 2025 und jetzt eben bei Williams, dass da nochmal eine Tür aufgeht, falls Sargeant wirklich fliegt, also das wäre wirklich beachtlich. Also wir müssen jetzt eigentlich die Ergebnisse nicht weiter groß auseinanderklamüsern. Ich finde, der Newswert ist wirklich jetzt der interessante, ob eben in ja 4 Tagen am Freitag im ersten freien Training in Monza dann ein anderer Williams sitzt und mutmaßlich dann ein zweiter deutscher Fahrer mit im Fahrerfeld dabei wäre. Ich halte es ehrlicherweise noch für unwahrscheinlich, aber es wäre doch auf jeden Fall eine schöne Nachricht und vielleicht ja auch dann der letztmögliche Weg, die Formel-1-Begeisterung während dieser laufenden Saison in Deutschland noch mehr anzuheizen, wenn Schumacher jetzt am Wochenende plötzlich doch mitfahren darf.
Ja, und das, obwohl ein Nico Hülkenberg ja für seine Verhältnisse auch für die Verhältnisse seines Teams im Haas tatsächlich ja verhältnismäßig gute Ergebnisse auch teilweise einfährt in dieser Saison. Ja. Aber natürlich, Mick Schumacher, der Name ist da natürlich auch nochmal ein ganz anderer. Und ja, ist, glaube ich, auch gerade für die Formel-1-Romantiker auch nochmal eine Schippe darüber, wenn man es so sagen will. Aber ich glaube, so viel sei erstmal zu Sandwort gesagt, oder?
Ja, ich denke auch. Das gucken wir uns dann an, wie das dann weitergeht. Wie gesagt, nächste Woche oder diese Woche Monza, Rennen am Sonntag, 1. September, 15 Uhr ist der Rennstart. Dann kommen wir zum Basketball. Da ist ja so ein bisschen was los. Maodo Lo wechselt den Verein. Ich kann sagen, dass die Goldmedaillengewinnerinnen aus dem 3x3-Basketball das EM-Viertelfinale leider verloren haben. Da gibt es also nicht sowas Ähnliches wie beim Beachvolleyball. Und was sonst so im Basketball los ist, das kannst du uns verraten, Benni.
Ja, wir gucken tatsächlich mal in einer Zeit, in der ja sonst relativ noch wenig los ist im Basketball, auch mal wieder auf die WNBA, also die Frauen-NBA in den USA. Und da gibt es gute News für New York Liberty, die nämlich in der vergangenen Woche vorzeitig einen Platz in den Playoffs der US-Profiliga sich sichern konnten. Das ist in der Hinsicht auch für uns vielleicht relevant, weil da auch zwei Nationalspielerinnen aus Deutschland daran beteiligt sind, nämlich einmal Leonie Fiebig und Nayara Sabelli, gerade der zweite Name, vielleicht eine der bekanntesten deutschen Basketballerinnen, und gerade auch Leonie Fiebig hat auch mit einigen Punkten dazu beigetragen beim Sieg über die Las Vegas Aces, 79-67, damit stehen die Playoffs schon fest und auch diese Liga findet mal Erwähnung in unserem Podcast.
Ja, absolut zu Recht auf jeden Fall. Dann kommen wir zur Leichtathletik. Es hagelt einmal wieder Weltrekorde. Ich hatte ja zwar nicht das Glück, einen Weltrekord bei den Olympischen Spielen in Paris zu sehen, aber ein olympischer Weltrekord ist jetzt schon wieder Geschichte. Am 5. August sprang natürlich Amon Duplantis, 24 Jahre alt, ist er allseits bekannt, 6,25 Meter im Stade de France, und nur 20 Tage später, am gestrigen Tag, sprang er 6,26 Meter. Der Mann hat locker ein Potenzial von 6,30, 6,40, 6,50, aber es gibt eben für jeden Weltrekord 100.000 Tacken aufs Konto überwiesen von World Athletics, und dann nimmt man sich natürlich nicht gerade ein Beispiel daran und legt gleich auf 6,40, sondern macht eben den Sergej Bubka und kassiert ein bisschen ab. Und das hat er eben jetzt getan, denn in ja je nachdem, wie man es jetzt nimmt. Silesia, Horsov, beim Diamond League Meeting ist er 26 gesprungen. Mal gucken, ob dieses Jahr noch ein weiterer dazukommt. Das war jetzt sein 10. Weltrekord, der 3. in dieser Saison und zudem nicht der einzige Weltrekord bei diesem Meeting, denn auch, und das ist ja bei Olympia doch auch eine News gewesen, weil er nicht ganz so dominant war wie erwartet. 5000 Meter trotzdem gewonnen. Jakob Ingebrigtsen, die norwegische Laufhoffnung schlechthin. Die 3000 Meter, die sind zwar nicht olympisch, aber jetzt auch eine Strecke, über die er den Weltrekord verbessern konnte. Und zwar um ja, knapp 3 Sekunden, 7 Minuten 17 auf 3000 Meter. Ich habe gelesen, Benny, der hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 24 km/h über die 3000 Meter. Das schaffe ich im Sprint.
Ja, musst du noch ein bisschen trainieren, David. Ja, sonst ist es ja Wahnsinn, dass man auch bei einem, also Ingebrigtsen hast du gerade schon angesprochen, aber auch, dass man, im Stabhochsprung immer noch sich wundert oder, zumindest sich wundert, wenn der Sieg immer noch an den gleichen Namen geht, aber es relativ oder verhältnismäßig knapp ausgeht. Es war trotzdem ein Olympiasieg und ja, es ist einfach trotzdem Wahnsinn. Der Mann übertrifft sich einfach nur selbst. Deswegen, ja, auch diese Nachrichten zeigen wieder, die Leichtathletik, die geht eben nicht nur rund um Olympia, sondern die geht das ganze Jahr genauso weiter und deswegen hat es auch hier absolut seinen zu rechten Platz.
Ja, und es war auch wirklich ein hochklassiger Stabhochsprungwettbewerb. Sam Kendrick springt 6,06 Meter und Emanuel Karalis aus Griechenland spielt auch 6 Meter. Er springt 6 Meter, also 3 über 6. Das ist auf jeden Fall auch eine Hausnummer, die man jetzt nicht in jedem Herren-Stabhochsprungwettbewerb sieht. Genau, was gibt es sonst noch zu berichten? Auch schon ein paar Tage her, zugegebenermaßen Raphael Holzdeppe, ebenfalls Stabhochsprung, hat seinen Abschiedswettbewerb in seiner Heimatstadt Zweibrücken ausgerichtet. So wie ich das mitbekommen habe, war auch Renaud Lavienie da, aber da lehne ich mich gerade weiß aus dem Fenster, aber auf jeden Fall, Raphael Holzdepp hat sich vom Leistungssport verabschiedet und auch Caro Kraftzig, die bis hierhin beste 400 Meter Hürdenläuferin aus Deutschland hat, sich, die ist ja glaube ich parallel sogar als Lehrerin tätig, aus dem aktiven Leistungssport zurückgezogen, die durfte ich in Paris noch im Olympiastadion sehen, dort ist sie leider im Vorlauf ausgeschieden und als kleiner TV-Tipp kann ich euch noch mitgeben, am Sonntag findet im Berliner Olympiastadion das ISTAF statt, das traditionelle internationale Stadionfest, die ARD überträgt das Ganze mindestens mal im Livestream. Und nächstes Jahr gibt es übrigens auch Diamond League, bisschen was live und vor allem Highlights bei ARD und ZDF. Das heißt, noch mehr Leichtathletik bei den Öffis. Sehr, sehr erfreulich.
Ja, definitiv. Und ich glaube, wir gehen direkt zum nächsten Themenland, nämlich Olympia ist David ja so ganz auch noch nicht vorbei, denn die Paralympischen Spiele stehen ja auch noch an, die Paralympics in Paris. Das geht jetzt am 28. schon los und über 4000 Athletinnen und Athleten in 22 Sportarten treten an. Auch über 100 Athleten und Athletinnen aus Deutschland, 143 glaube ich sind es am Ende, die bei den Spielen an den Spielen teilnehmen. Das ist auch glaube ich ein schönes Zeichen. Zwei Debatten, die wieder anstehen. Einerseits, es sind auch russische und belarussische Athleten und Athletinnen vor Ort dabei, natürlich unter neutraler Flagge. Da hat sich aber auch zum Beispiel auch der DBS, also der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, kritisch zu geäußert. Die gehören nicht dahin, hat er gesagt. Und dazu noch eine weitere Debatte, denn die Paralympics werfen jetzt wieder die Frage nach der Barrierefreiheit in der französischen Hauptstadt auf.
Ja, und das völlig zu Recht. Also ich bin ja nun doch ein bisschen Metro gefahren da in der guten Stadt. in den paar Tagen, die wir da waren, haben wir ja auch alles in täglichen Update-Folgen bei uns im Podcast-Feed veröffentlicht. Also hört da gerne mal rein. Das sind unsere frisch abendlichen Eindrücke jeweils von den Tagen gewesen, auch was wir in der Stadt sonst so vom olympischen Flair mitgenommen haben. Falls ihr das also verpasst habt, hört da gerne noch rein. Und Barrierefreiheit in Paris, ja klar, die Metro ist eine der ältesten der Welt. Das System selbst ist mitnichten barrierefrei, gerade in den alten Stationen im Stadtzentrum. Bei den Sportstätten selbst muss man sagen, klar, vieles ist, wenn es denn nicht schon vorhanden war, in der Stadt temporär errichtet worden. Ich bin jetzt gerade überfragt, ob das Beachvolleyballstadion am Eiffelturm für die Paralympics auch benutzt wird, aber da kannst du ja schlecht so einen Aufzug jetzt mal an den Rand dran klatschen. Und ansonsten muss man auch wirklich sagen, natürlich viel alte Bausubstanz. Beim Stade de France muss man sagen, da geht man natürlich schon mit der Zeit. Da gibt es sicherlich auch barrierefreie Plätze, aber alles in allem ist es mir schon auch wirklich aufgefallen, dass es hinderlich ist, glaube ich, mit Einschränkungen sich durch Paris zu bewegen und dass es da deutlich barriereärmere Städte geben könnte als Paris. Dennoch freue ich mich auch da auf die Paralympics, die natürlich wie immer viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Die Öffis übertragen zwar großflächig, aber natürlich bei weitem auch nicht so viel wie bei Olympia. Also ich finde durchaus alles zu Recht diskutierte Themen und zum Thema Russland und Belarus unter neutraler Flagge. Ich glaube, da haben wir beide den Standpunkt, dass man den Leuten, wenn sie nachvollziehen oder wenn sie vorlegen können, dass sie nicht in irgendwelche Dopingskandale verwickelt sind, wenn sie vorlegen können, dass sie zum Beispiel seit Jahrhunderten im Ausland trainieren und mit dem Angriffskrieg überhaupt nichts zu tun haben und den kritisieren, dass man dann irgendwie ermöglichen sollte, Leuten, die ihr ja, ganzes Leben lang darauf hinarbeiten, auf so eine Bühne zu kommen, dann muss es da einen Weg geben. Das ist zumindest meine und ich glaube auch deine Meinung, oder?
Ja, definitiv. Und wenn man da was Positives rausziehen will, sind es ja einige Events in diesem Jahr gewesen, die bestimmte Themen wieder auf die Agenda gebracht haben. Sei es, wenn es auch im ersten Moment billig wirkt, in Deutschland bei der Europameisterschaft, dass die Bahn Reformbedarf hat, bei den Olympischen Spielen, dass die Sen unhygienisch ist. Wurde angegangen und jetzt wird eben die Debatte und in den Paralympics über die Barrierefreiheit in der französischen Hauptstadt angeprangert und diskutiert. Also diese Turniere bringen auch immer in gewisser Weise einen Diskurs in der Gesellschaft auf und das zeigt ja auch wieder mal, dass der Sport auch eben über die Aktivitäten auf den Plätzen zum Beispiel hinausgeht.
Ja, der Fackellauf unterdessen ist übrigens auch unterwegs in Stoke Mandeville. Das ist ja quasi der Geburtsort der paralympischen Bewegung, wurde das Ganze am Samstag entzündet. Am Mittwoch kommen 12 verschiedene Flammenstaffeln quasi in Paris an, unter anderem durch den Eurotunnel ist er schon in Frankreich angekommen und unter anderem Jackie Chan und viele weitere Prominente werden am Tag der Öffnungsfeier, die jetzt eben übermorgen stattfindet. Deswegen übrigens DFB-Pokal schon etwas früher und nicht abends, damit das ZDF da die Paralympics auch zeigt. Genau, Eröffnungszeremonie startet am Mittwoch um 20 Uhr. Letzter Fackelträger kann ich euch noch nicht verraten. Das wären schöne Wettquoten, wenn ich euch das jetzt verraten würde. Ansonsten schaltet da gerne ein. Also lohnt sich auf jeden Fall nach dem Spiel Jena gegen Leverkusen am Mittwoch noch das ZDF anzulassen.
So ist das. Und so viel auch hier erstmal zu den Paralympics. Wir gehen jetzt in den Dartsport, richtig?
Wir haben noch Eishockey stehen vor der Pause. Ein kleiner Hinweis für die Terminkalender. Zugegebenermaßen, es ist wirklich noch eine Menge hin. Ja. Aber inzwischen wissen wir, wer nächstes Jahr im Mai Gegner der deutschen Eishockey-Männer bei der WM wird. In Herning und in Stockholm, also Dänemark und Schweden, wird das Ganze ausgetragen. Ich mach's kurz. Kasachstan, Ungarn, Norwegen sind echt dienliche Lose. Dazu kommt der Vize-Weltmeister Schweiz, die USA, Weltmeister Tschechien und Dänemark als Lokalmatador. Durchmischte Schwierigkeitsgrade, würde ich sagen, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen, das ist ja fast noch ein ganzes Jahr hin, von daher gehen wir jetzt in die Pause und melden uns dann wieder mit Darts, Snooker und natürlich, was soll man Ende August sonst anderes machen, Wintersport, bevor wir dann im Fußball ja auch noch ganz viele andere Themen haben. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im nächsten Take. Zunächst einmal mit dem angestammten und ja quasi über viele Wochen abstinenten Newsblock aus Darts und Snooker. Was haben wir alles verpasst während Olympia und Co., Benny?
Naja, zunächst einmal vor allem einige World Series Turniere. Das heißt, so ganz stand die Darts-Welt nicht still. Auch die PDC Next Gen Tour für die deutschsprachigen Länder ging ja auch weiter. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen, was in den letzten Wochen da passiert ist. Auch ein paar Players Championships sind passiert. Aber genau, wir gehen vielleicht auf das ein, was in der vergangenen Woche passiert ist. Da standen nämlich zwei erneute Proto-Turniere an und aus deutscher Sicht kann man sagen, Menzo Suljovic hat sich endlich mal wieder mit einem guten Ergebnis zurückgemeldet. Der stand nämlich im 19. Players Championship mal wieder im Viertelfinale mit einem guten Ergebnis, auch viele große Namen geschlagen, wie ein Dimitri Vandenberg zum Beispiel. Das zeigt also, er kann es noch. Er kann diese Ergebnisse noch hin und wieder bringen und das war gerade auch für den Weg zur Weltmeisterschaft ein sehr wichtiges Ergebnis. Gabriel Clemens stand einmal in den letzten 16 und die Turniere waren in der Hinsicht vielleicht auch nochmal zu nennen, weil einmal Damon Hatter ein Turnier gewonnen hat gegen Ryan Searle im Finale mit einem 107er Average. Das ist natürlich sehr stark. Und sonst gab es auch noch ein paar Qualifier. Ein Qualifier für die European Tour. Dafür hat sich Gabriel Clemens auch wieder qualifiziert für das letzte European Tour Turnier des Jahres in Prag. Und im anderen Qualifier, da stand der Qualifier für die World Series of Darts Finals an. Auch da hat sich Gabriel Clemens durchgesetzt. Also der ist wieder gut in Form, macht da wieder einiges gut. Und ja, ist gar nicht so unwichtig, weil die wichtige Phase kommt ja jetzt. Er hat noch die Chance, zumindest auf dem Papier, auch den World Grand Prix mitzunehmen als Qualifikant. Mal sehen.
Das wäre auf jeden Fall schön. Und wenn wir schon so lange nichts aus dem Dartsport gehört haben, muss ich an der Stelle natürlich auch mal wieder die Frage stellen, wie geht's eigentlich meinem Bielefelder?
Der tut sich gerade verdammt schwer, hat wieder leider in dieser Woche keinen Sieg einfahren können. Also der geht gerade so ein bisschen zugegebenermaßen aber auch nicht als einziger Deutscher aktuell auf der Pro Tour etwas auf dem Zahnfleisch. Tim Wolters ist auch so ein Kandidat, der ja sehr überraschend im Januar aus dem Nichts die Tourcard gewonnen hat. Und ich glaube, das alles gerade als Erfahrung verbucht, als wichtige und auch coole Erfahrung für ihn. Aber die bezahlen eben beide in diesem Jahr bisher echt verdammt viel Lehrgeld. Verdammt viele Touren da ohne Preisgeld. Auch wenn es spielerisch über Teilstrecken immer mal wieder gut aussieht. Aber der Profi-Circuit ist eben nichts für Feiglinge, ne? Da kann jeder Spieler am Ende dich auch mal mit einem 100er-Average an die Wand fahren. Das ist einfach möglich. Aber wenn wir da schon bei deutschen Spielern sind, können wir vielleicht auch nochmal ansprechen, weil am Wochenende steht nämlich wieder die European Tour an, endlich. In Hildesheim geht es weiter. Und weißt du, wen wir da wiedersehen? Einen alten Bekannten, Max Hopp, meldet sich wieder zurück, weil er sich ja für dieses Turnier qualifizieren konnte. Und wir sind dann natürlich sehr gespannt, was der mal wieder auf der großen Bühne zeigen kann.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn er dann auch mal wieder in die Phalanx derjenigen eintauchen kann, über die nicht nur über die gesprochen wird und nicht immer die sprechen, weil er sonst in den letzten Jahren eher als Experte fürs TV unterwegs war und eben nicht an der Scheibe selbst im TV.
Ganz genau, also auch eine Chance, um sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu holen, weil die nächste Q-School kommt bestimmt. Er nimmt ja viel auf der Challenge-Tour mit, auch das ein oder andere gute Ergebnis, aber auch da ist er aktuell nur einer von vielen, deswegen kommt die Quali vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz, so viel sei vielleicht hier erstmal zum Darts gesagt und hier kommen wir jetzt nochmal zu einer kurzen Meldung aus dem Snooker. Da stand nämlich endlich mal wieder ein größeres Turnier an. Es ging nämlich nach China zu den Xi'an Grand Prix 2024 und das Finale ist, glaube ich, ja, ein absolut berechtigtes zwischen den vielleicht zwei besten Spielern aktuell, zwischen dem Weltmeister Kyron Wilson und Judd Trump. Zwei Spieler, die von diesem Turnier profitieren konnten. Kyron Wilson als Weltmeister, ja, überzeugt direkt auch bei dem nächsten Turnier. 10-8 gewinnt er gegen Judd Trump. Und Judd Trump durch das Finale konnte er sich wieder an die Spitze des Rankings setzen. Er ist jetzt wieder die Nummer 1 der Welt. Das tatsächlich, ja, auch mit sehr viel Vorsprung. Also da sieht das sehr, sehr gut aus. Nee, nicht mit sehr viel Vorsprung, punktgleich aktuell sogar mit dem Geld mit Mark Allen. Also er setzt sich da wieder an die Spitze und zeigt erneut, mit ihm ist weiterhin zu rechnen.
Ja, das sind die Neuigkeiten aus Darts und Snooker. Und dann kommen wir zu einem Thema, über das wir natürlich traditionell spätestens im August dann auch immer reden. Benni, was ist denn genau heute in 2 Monaten?
Warte mal, in 2 Monaten. Es ist Ende August, das heißt, dann ist Ende Oktober und ich schätze mal, ist es Sölden, was ansteht?
Absolut korrekt. Wir haben ja vor einigen Wochen schon darüber gesprochen, dass es noch 100 Tage sind bis zum ersten Riesenslalom der Alpinsaison und tatsächlich am 26. und 27. Oktober sind die beiden Riesenslaloms auf dem Gletscher, auf dem immer weiter zurückgehenden Gletscher in Sölden angesetzt. Das ist quasi unser Start der Wintersportsaison. Und ehrlicherweise ist es tatsächlich schon so eine gewisse Vorfreude, die sich breit macht. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, ehrlicherweise. Mit Olympia und EM und so haben wir so viel um die Ohren. Oder hier sind den ganzen Tag in Kickbase unterwegs, weil die Fußball-Bundesliga wieder startet. So viele News, aber irgendwie ist die Verlockung doch schon wieder groß. Unter anderem könnte es ja daran liegen, dass man ganz viel von Therese Johaug oder noch mehr von Marcel Hirscher liest aktuell. Zwei bekannte Namen, die sich auf dem Weg zurück machen, eine ähnliche Vorfreude auf den Weltcup im Winter zu entwickeln.
Ja, ich glaube, das trägt auf jeden Fall dazu bei, weil die Themen eben doch da sind und es sind ja zwei, also in dem Fall sind es halt zwei aktuelle absolute Legenden, die sich zurückmelden und sich nochmal versuchen wollen. Gerade ein Marcel Hirscher, da ist natürlich die große Frage, ob er sich direkt wieder in die Weltspitze reintun kann, direkt in den ersten Wochen, auch in Sölden. Das heißt, da wird es wirklich ab Woche 1 sofort spannend, was dort passiert, aber es ist natürlich immer eine Besonderheit, mit der wir auf den Wintersport gucken. Alleine schon deswegen, weil alle anderen Sportarten, auf die wir gucken, da haben wir nie so eine große Abstinenz oder so eine lange Zeit, in der wir eben nichts von diesen Sportarten hören. Und der Wintersport, der ist in einigen Monaten, ich sag mal in einem Vierteljahr, immer sehr präsent, aber im Rest dann eben fast gar nicht, bis auch für uns dann vielleicht durch den ein oder anderen Sommer-Grand Prix. Aber das hat sich dann ja auch schon. Und allein deshalb sind diese Wintermonate immer wieder so magisch. Und deshalb fiebern wir ja auch jedes Mal wieder darauf hin.
Ja, absolut zu Recht. Die beiden Kollegen von der Flugshow, Louis und Tobi, sind auch schon wieder eingestiegen, haben unter anderem ausführlich über den Sommer-Grand Prix in Courchevel in Frankreich, sind ja übrigens dann voraussichtlich die Olympiaschanzen 2030, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, gesprochen. Unter anderem geht es da ganz viel um Namen. Also ich glaube, der Name Klinec ist jetzt in halb Slowenien verbreitet. Da wird fleißig geheiratet und Namen hin und her getauscht. Ich habe selber noch nicht durchgeblickt. Irgendwie Bogatai war es, Bogatai. Da heißen jetzt irgendwie alle anders. Hört da gerne mal rein bei den beiden Kollegen. Aber bevor wir über den Sommer-Grand Prix kurz sprechen oder es zumindest anreißen, nochmal kurz die Information. Marcel Hirscher hat in Neuseeland trainiert, bereitet sich weiter vor. Es gab lange die Diskussion jetzt um eine mögliche Wildcard für ihn, um dann auch als einigermaßen hohe Startnummer noch ganz gut unterwegs zu sein. Das war ein großes Thema tatsächlich und eine mögliche Bevorteilung seitens des Internationalen Skiverbandes für Marcel Hirscher wurde da diskutiert. Also das wird wirklich spannend und Therese Johaug im Langlauf will sich für die Heim-WM 2025 in Trondheim qualifizieren. Das kommt gar nicht mal so überraschend. Sie will nach 2 Jahren Pause wieder Weltcup laufen, ist 2023 Mutter geworden, hatte im Jahr davor die Karriere pausiert, aber, und das hatten wir hier auch besprochen im Podcast, im März diesen Jahres hat sie einfach mal das 30-Kilometer-Rennen der norwegischen Meisterschaften gewonnen. Grund genug, jetzt mal wieder ein bisschen aufzutrainieren. Also das ist ein Grund, sich auf den Winter zu freuen und zum anderen eben Sommer-Grand Prix. Ich hatte es angesprochen, Courchevel liegt hinter uns, Wieswa wird abgesagt, da gab es einen Erdrutsch, Alex Stöckel ist neuer Sportdirektor in Polen und wenn wir über Courchevel sprechen, Doppelsieg für Stefan Kraft, Emma Klinec und Sarah Takanashi sind bei den Damen oben auf und du hast es auf einen Franzosen abgesehen, der es zu Hause ganz gut gemacht hat.
Ja, ganz genau. Auch ein Franzose, der ja schon Jahr für Jahr dabei ist im Weltcup-Zirkus und sich versucht mit wenigen anderen Franzosen. Und es handelt sich hierbei um Valentin Foubert. Stichwort Lehrgeld bezahlt, das hat er in den vergangenen Jahren auch sehr viel. Das heißt, naja, viele Weltcup-Punkte sind in den vergangenen Jahren nicht als junger Athlet rumgekommen, aber jetzt meldet er sich doch eindrucksvoll auf seine Heimschanze mit einem Top-Ergebnis zurück. Denn, ja, was soll man sagen, einmal Zweiter, einmal Dritter. Nur einmal Stefan Kraft und einmal Stefan Kraft und Frederik Willumstad waren besser als Valentin Foubert. Das zeigt also vielleicht auch wenn man die anderen französischen Ergebnisse sieht, die dann ja doch deutlich schwächer waren, dass sich da einer bei den Franzosen in einem jungen Team, in einem kleinen jungen Team hervortut. Und vielleicht ist es auch ein kleines positives Vorzeichen für eine weitere Nation, die uns vielleicht auch in diesem Winter begeistern wird.
Ja, absolut. Da muss ich an der Stelle noch einen fast 2 Wochen alten Tweet von Louis Holuch zitieren, denn Valentin Foubert hat das beste Sommer-Grand Prix-Result überhaupt für einen französischen Skispringer eingefahren oder eingesprungen und das ist erst das 2. Podest und jetzt halte ich fest, das gibt uns absolute Historien-Vibes, denn am 12. August 2009, Grüße an alle, die auf den Fußballteil warten, wir sind gerade voll in unserer Nerdblase versunken, aber ist uns gerade mal egal, am 12. August 2009 in Pragelato, es müsste damals Simon Ammann gewonnen haben und es war die letzte Austragung überhaupt von dem Springen auf dieser Olympiaschanze von Turin, die Ruinen davon haben wir dieses Jahr bei der Tour de France ja gesehen, ein gewisser Emmanuel Chedal, der da Dritter geworden ist, was war nochmal sein Kennzeichen?
Sag's mir.
Ich glaube, der hat ähnlich wie Roman Kudelka entweder die Zunge draußen gehabt oder am ganzen Körper gezappelt. Irgendwas war da immer. Ganz, ganz große Legende. Der damals mit Dimitri Vassiljev, der ja bis heute immer noch der weiteste Flug ever war, und Martin Schmidt so in den Top 5 vom Gesamtweltcup gerankt war. Also Emmanuel Chedal.
Wenn ihr ihn noch kennt. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal den einen oder anderen Sprung nach dieser Aufnahme reinziehen. Ja, aber ein Name, der natürlich bei mir auch noch im Hinterkopf ist. Ja, und sonst würde ich sagen, lass uns gerne auch auf die anderen Nationen gucken, weil was mir aufgefallen ist, die Chinesinnen waren bei den Damen wieder ganz groß dabei. Und eine alte Bekannte, deswegen habe ich eben schon, bevor wir beim Skispringen waren, kurz gegrinst, während du geredet hast. Bing Dong ist zurück.
Dong Bing, ja, Decker, Dean Decker, das Phänomen ist wieder da.
Ja, Ganz genau. Also, aber tatsächlich, ich glaube, 4 oder 5 Chinesinnen waren am Start und eine konnte sich da auch hervortun mit Qi Liu, die einmal 7. wurde und einmal 13. Also gute Ergebnisse da. Und sonst, ich glaube, ganz vorne bei den Damen, bleiben wir vielleicht direkt bei den Damen, sind auch wenige Überraschungen. Sarah Takanashi einmal erfolgreich, Emma Klinetz einmal erfolgreich, Jacqueline Seyfriedsberger auf dem Podium und Josephine Panier auf dem Podium. Alles Namen, die auch in der vergangenen Saison gute Ergebnisse eingefahren haben.
Genau, und ich denke, dabei belassen wir es jetzt auch, weil der Sommergrumpi hat noch ein paar Stationen. Es geht ja im September und Oktober dann noch weiter und dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein.
Sorry.
Mit diesen sommerlichen Temperaturen zum Thema Wintersport. Nach der Pause geht es weiter mit dem Start der Bundesliga, mit dem 3. Spieltag in der 2. Liga. Ich muss natürlich auch über die 3. Liga sprechen. Vor allem nehmen wir aber auch Abschied von Christoph Daum und Willi Lemke. Wir sprechen über den DFB-Pokal, internationalen Fußball, vor allem über Heidenheim. Die Frauenbundesliga startet, es gibt den Supercup der Frauen, also eine Menge zu besprechen. Bis gleich im Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Take, wie immer, in einem klassischen Wochenrückblick bei On the Pitch wieder mit dem Fußball. Und der Fußball in diesen Tagen, in diesen Wochen ist ja doch einer, der sich von seiner emotionalen Seite zeigt. Die Rede ist an dieser Stelle nicht von VAR-Diskussionen, sondern vor allem um Trauer. Denn die deutsche Fußballwelt hat Abschied genommen von Willi Lemke und von Christoph Daum. Beiden müssen wir an dieser Stelle gedenken oder wollen wir gedenken, Willi Lemke, unter anderem mir. Ehrlicherweise, da sind wir vielleicht ein bisschen zu jung für als großer Gegenspieler oder großer zweiter Charakter in 11 Leben, dem Podcast über Uli Hoeneß Begriff gewesen. Großer Gegenspieler damals Werder Bremen. Da war er von 1981 bis 1999 Manager bei Werder Bremen und war da auch Aufsichtsratsvorsitzender, später auch in der Politik tätig. Also das ist schon eine große Personalie, die Fußball-Deutschland dort verloren hat.
Ja, ganz genau. Also ganze 18 Jahre war er Manager von Werder Bremen in den 80ern und 90ern. Danach Senator in Hamburg, aber eben auch sogar von 2008 bis 2016 Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung. Also auch tatsächlich in der Politik ein wichtiger Mann, eine wichtige Stimme des Sports. Und ja, da ist jetzt ein ganz großer gegangen. Da sei natürlich auch von uns gesagt, unser großes Beileid an die Hinterbliebenen und ja, ein ganz großer Name aus dem Fußball geht.
Ruhe in Frieden, genau, die Trauerfeier in Bremen, habe ich eine Übertragung jetzt gesehen, dass die schon stattgefunden hat und dann eben, ja, kam eine zweite Todesmeldung hinzu, vorgestern, dass Christoph Daum verstorben ist. Ich hatte die Ehre im Anfang März, sie noch kurz einmal zu sehen. Er war bei Sky 90 zu Gast und da haben wir Sky-Praktikanten ja auch immer die Aufgabe gehabt, ja, die Sendung halt so ein bisschen mitzuverfolgen, weil rundherum halt die Bundesliga-Highlights am Sonntag laufen. Und da hat man natürlich schon einen von seiner Krebserkrankung gezeichneten Mann gesehen, der aber gerade in den letzten Monaten ja sehr, sehr oft mit seiner Diagnose und seiner Krankheit umgegangen ist. Hat ja das Zitat geprägt, wie viele andere tolle Zitate auch, dass sich die Krebszellen den falschen Körper ausgesucht haben. Ansonsten viele weitere Zitate, die sich ja gerade im Umlauf befinden, solche Highlights wie, ich erziehe meine Kinder nicht zweisprachig, sondern beidfüßig oder wenn das Gehirn gut funktioniert, ist es wie ein drittes Bein. Also Christoph Daum, eine absolute Fußballlegende, mit Stuttgart Meister geworden, viele verschiedene Vereine wirklich geprägt, unter anderem auch in der Türkei, den Haarproben-Drogenskandal mit der Nicht-Bundestrainer-Nominierung ist uns, glaube ich, allen Fußballfans immer ein Begriff. Also das ist auch eine sehr, sehr, sehr prägende Persönlichkeit, die nun leider verstorben ist.
Ja, ganz genau. Viele werden sich wahrscheinlich auch noch, oder ältere Fans werden sich auch noch daran erinnern, an diese Rivalität zwischen ihm und Uli Hoeneß, die sich da ja ordentlich gegeben haben. Auch Uli Hoeneß ist ja, naja, hat ja seinen Anteil daran, warum es zu der Koks-Affäre kam, in der Hinsicht, weil er das in den Medien in die Diskussion eingebracht hat. Die beiden, sonst wäre Christoph Daum ja unter Umständen sogar und wahrscheinlich Nationaltrainer geworden. Das stand ja damals auch im Raum. Und sonst, ja, Christoph Daum hat sich auch immer natürlich nicht gescheut, in den Medien auch mal vielleicht zuzuholzen gegenüber anderen Kritikern. Aber das hat ihn einfach ja natürlich auch unvergessen gemacht in gewisser Weise. Und wir erinnern uns natürlich auch jüngst noch in den letzten Jahren an die da muss ich fast lachen, an die Ohrfeige von Oliver Pocher, wo er ganz begeistert dahinter saß und sich das Spektakel in der zweiten Reihe angeschaut hat. Das ich glaube, so haben ihn die meisten jüngeren Fußballfans vielleicht noch eher.
Ganz zu schweigen von den Memes, wie er im Zug sitzt und alkoholisierte Fans gewisse Liedzeilen singen. Ja.
Ja, also auch ein unfassbar unterhaltsamer Mann, aber eben auch ein Sympathieträger, der ja auch unter Fußballexperten jetzt in den letzten Jahren, in den letzten jüngeren Jahren immer wieder aufgetaucht ist, ob im Spiegel, im TV und so weiter, auch in Talkshows, war er ein beliebter Gast, auch weil er eben sehr unterhaltsam war und genau, auch hier natürlich unser Beileid.
Genau, wer dazu, schließe ich mich vollkommen an, noch einen sehr, sehr schönen, wie ich finde, Nachruf lesen möchte, dem sei ganz herzlich die Kolumne von Wolf-Christoph Fuß auf skysport.de ans Herz gelegt. Auch ein sehr emotionaler Text, unter anderem geht es dann darum, wie er Champions-League-Spiele eben in der Türkei verfolgt und was eben auch ausländische Fans von Christoph Daum gehalten haben. Also wenn das ganze Stadion aufsteht, wenn Christoph Daum das weite Stadion rund betreten hat und so. Also lest da gerne nochmal rein. Zwei große Fußballpersonalien, die uns verlassen haben. So, und dann sind wir im aktuellen Fußballgeschehen angekommen und ich würde sagen, wir arbeiten uns traditionell von unten nach oben. Hast du was dagegen einzuwenden?
Nein, natürlich nicht.
Das freut mich sehr und dann steigen wir ganz kurz ein. Wir machen zwar wirklich nicht so ausführlich, dritter Spieltag in Liga 3. Ich mache es wirklich kurz. Bielefeld bisher ungeschlagen, kein Pflichtspiel verloren. Auch wenn man in der ersten Runde des Westfalenpokals bis ins Elfmeterschießen gegen einen, ich glaube, 8-Ligisten musste. Jetzt ein 0-0 gegen Essen. Das war dann der erste Nicht-Sieg in der Liga, Platz 2 aktuell. Aber das sagt noch nicht viel aus. Tendenz geht auf jeden Fall nach oben. Wie ist es bei deinen Schalkern?
Ja, gemischt, aber man ist dennoch deutlich lockerer als in der vergangenen Saison, muss ich sagen, auch weil die Anspruchshaltung eine andere ist. Man weiß, man ist jetzt in einem Umbruch, man hat viele junge Spieler, die jetzt integriert werden und dass der Fokus auf langfristigem Wachstum und Kaderwert generieren in dieser Saison liegt. Und von daher muss man sagen, der Stürmer Moussa Sila, jetzt schon das dritte Tor im dritten Spiel gemacht. Amash, der neue Franzose für den Flügel, hat sein Debüt von Anfang an gegeben. Und viele andere Spieler, die ihre ersten Minuten auch jetzt gegen Osnabrück beim 2:2 gespielt haben. Das heißt, 4 Punkte aus 3 Spielen. Ich glaube, das hat noch verhältnismäßig wenig auszusagen. Weder positiv noch negativ. Und da muss man, glaube ich, in der Partie gegen Osnabrück sagen, um vielleicht in die zweite Liga direkt auch einzusteigen. Osnabrück haltet die auf dem Schirm, weil Osnabrück sage ich die ganze. Was sage ich denn?
Ich habe schon Angst bekommen plötzlich.
Warte mal.
Uwe Koschinat, Masterclass oder wie?
Gott bewahre. Ich meine natürlich Magdeburg. Ich rede hier gerade von Osnabrück. Ja, was erzähle ich für Mist?
Magdeburg und Karlsruhe, die beiden Dark Horses.
Absolut. Also spielerisch hat das Magdeburg wirklich sehr gut gelöst. Ein sehr mutiges Team. Hat natürlich auch keine riesen finanziellen Spiel. Keine große Spielfläche da jetzt finanziell und dementsprechend, naja, umso spannender, dass sie das so mutig angegangen sind und die Partie auch über Teilstrecken dominiert haben.
Ja, das ist doch auf jeden Fall schön zu hören. Ich sehe es natürlich nicht gern, dass Paderborn ganz oben steht, aber ansonsten ist diese zweite Liga genau das Spektakel, was wir alle erwartet haben. Karlsruhe richtig gut unterwegs, der HSV verliert das quasi fast Derby gegen Hannover 96. Gut, das St. Pauli-Derby haben sie dieses Jahr nicht. Die Hertha gewinnt, Preußen Münster verliert gegen Kaiserslautern. Und was für uns wirklich auch Sorgen machen muss, also Köln auch richtig gut unterwegs, aber da muss man auf jeden Fall sagen, sah gegen Schalke nicht gut aus. Also was Daniel Scherning und seine Braunschweiger Eintracht gegen die Frankfurter Eintracht im Pokal gezeigt hat, war ein Vielfaches besser von dem, was sie in der Liga bisher zeigen. Das muss einem Sorgen machen. -11 Tordifferenz nach 3 Spielen.
Ja, es ist die letzte Saison war ja schon, gewöhnungsbedürftig. Man hat es ja am Ende mit Trainer Scherning dann sogar noch gedreht bekommen und den Klassenerhalt sicher gemacht. Aber natürlich, man hat auch den einen oder anderen Leistungsträger verloren. 2 davon ja sogar auch an Schalke mit dem Außenverteidiger Donko und dem der Nummer 1 Ron-Torben Hoffmann, der jetzt bei Schalke nur auf der Bank sitzt. Das zeigt einfach wieder, es wird verdammt schwer. Es wird eher komplizierter als in der vergangenen Saison für Braunschweig. Sonst, um direkt weiterzugehen.
Darmstadt kann uns Sorgen machen.
Darmstadt wieder nur einen Punkt gegen Nürnberg, wo ich sagen muss, Klose und die Nürnberger kann ich noch verdammt schlecht einschätzen. Der Sieg gegen Schalke war ja auch in Überzahl geschuldet. Zuvor waren sie auch nicht die bessere Mannschaft. Und sonst spielerisch sieht das alles auch noch nicht so gut aus. Aber bei Darmstadt immer noch ohne Sieg nach 3 Spielen und man steht da jetzt plötzlich unten drin, ne?
Ja, das kann einem noch wirklich Sorgen machen. Ich hoffe, dass da nicht eine blau-weiße Geschichte von vorletzter Saison wiederholt wird, als die Bielefelder Minia dann irgendwie dann doch durchgereicht wurde. Das ist ja eine Tradition von blau-weißen Mannschaften. Paderborn kann das ja auch ganz gut. Hoffen wir mal, dass es bei den Lilien nicht auch so weit kommt. Genau, dann sprechen wir über die erste Fußball-Bundesliga. Ich denke, wir müssen jetzt nicht jede VAR-Diskussion breit auslegen. Nein. Das haben wir ja an der Stelle noch nie getan. Deswegen Ergebnisdienst mit kurzen Kommentaren. Ein würdiges Eröffnungsspiel zwischen Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. 2-3, großer Gladbacher Kampf inklusive Kramer-Abschied und Leverkusenern, die das machen, was sie immer machen, schöne Tore und vor allem auch späte Tore.
Ganz genau, späte Tore. Leverkusen hat es dann in der Nachspielzeit sehr spät wieder geschafft, die 3 Punkte doch noch reinzuholen. Und trotzdem gibt mir Gladbach nach dieser Partie durchaus Hoffnung. Die Neuzugänge, Kleindienst hat getroffen, Stöger hat in Teilen brilliert, muss man glaube ich sagen, auch als spielintelligenter Spieler. Das heißt, ja, Gladbach kann man, glaube ich, zumindest spielerisch ein größeres Auge drauf haben als in der vergangenen Saison.
Und vor allem, auch wenn man sich die Saisonvorschau angehört hat, die ist leider erst gestern online gekommen, aber da könnt ihr nochmal David und Benny, also David von Football's Coming Home, drüber philosophieren, hören, was denn bei den ganzen Teams in Liga 1 so los ist. Mhm. Ich habe auch ein bisschen meinen Senf dazugegeben. Wir werden auf jeden Fall unsere Tabellentipps von vor der Saison wohlgemerkt noch auf Instagram hochladen. Habe ich Gladbach ziemlich in die Krise getippt. Ich glaube Stand jetzt, dass es nicht allzu schlimm wird, aber mal gucken, was die Zeit so bringt. Der Samstag Nachmittag war dann sehr, sehr spannend. Ein relativ unspektakuläres 1-0 von Leipzig gegen Bochum. Ein umso spektakuläreres, aber doch ruhiges, weil eben im Stadion nicht so viel los war. 3-2 zwischen Hoffenheim und Kiel, das heißt 2 Tore. Ich glaube, Kiel hat inzwischen gefühlt seit Ewigkeiten nie ein Pflichtspiel ohne Tor gemacht. Freiburg schlägt Stuttgart, das war auf jeden Fall ein respektables Debüt von Schuster. Augsburg und Bremen trennen sich 2-2, Klassikerspiel zwischen den beiden Mannschaften, kann man sagen, und Mainz gegen Union ein 1-1. Ich denke, da sticht Freiburg am meisten raus am Samstagnachmittag.
Ja, ganz genau, das war natürlich die größte Überraschung. Stuttgart, wo man auch wirklich nochmal gesehen hat, das, was ich auch in der Vorschau mit David Müller angesprochen habe, ist tatsächlich das Problem, die Defensive in der Verteidigung musste Chabot, der eher von Köln kam, ich glaube mit Stiller spielen, weil da einfach in der Verteidigung immer noch kaum einer da ist. Man hat ja die komplette Innenverteidigung verloren da. Ich meine, Ito nach München, dann eben auch noch natürlich Waldemar Anton nach Dortmund und plötzlich steht man da eben komplett nackt da. Freiburg hat das unter Julian Schuster ausgenutzt und direkt die ersten 3 Punkte unter dem neuen Trainer eingefahren. Also auch da kann man, glaube ich, gespannt sein, was Freiburg hier anrichtet unter dem neuen Trainer ohne Christian Streich. Sonst Hoffenheim Dreierpack Kramaric zum Start, das kann man sicherlich noch erwähnen. War natürlich auch der Spieler des Spieltags beim Kicker. Genau, und so viel, glaube ich, zu der Konferenz.
Genau, Topspiel, ein fahriges Spiel von Dortmund. Es kann deutlich besser sein. Am Ende ein erwarteter Sieg gegen die Frankfurter Eintracht, ein 2-0. Beide Mannschaften haben aber noch viel zu tun. Ich denke, das kann man so zusammenfassen. Am Ende ist es ein Doppelpack von Jamie Gittens, wie er jetzt heißt, der das Spiel entscheidet. Sonntag machen es die Wolfsburger den Bayern schwer. Haben nicht viele mit gerechnet, aber für Wolfsburg sicherlich ganz wichtiges Faustpfand für den Rücken. Eine 2-3 Niederlage zu Hause gegen die Bayern. Und St. Pauli verliert das erste Heimspiel vor toller Kulisse. Ich habe den Anfang gesehen gegen Heidenheim, die ja auch zwischen zwei wichtigen Spielen sind, mit 0-2.
Und auch da kann man sagen, weil wir jetzt noch relativ wenig Worte zu den Neulingen verloren haben, beide haben sich beachtlich geschlagen, auch St. Pauli, gerade in der ersten Halbzeit eher die bessere Mannschaft in dieser Partie, also das war ein Spiel auf Augenhöhe und ja, Kiel hat es ja trotz Unterzahl in den letzten Minuten auch Hoffenheim doch schwerer gemacht, als man dachte. Also mal sehen, wie sich da die Neulinge in den nächsten Wochen schlagen können, einfach wird es mit diesen dünnen Kadern eher nicht, aber ich glaube, mit beiden ist trotzdem zu rechnen, um das ein oder andere Team zu ärgern im Laufe der Saison.
Genau, die Saison ist noch jung. Wir sparen uns an dieser Stelle auch einen Rückblick auf die erste DFB-Pokalrunde. Das ist ja nun auch schon 10 Tage her, sage ich mal. Ja. Wir können sagen, Schalke und Arminia sind weitergekommen, das ist schon mal wichtig. Schalke schlägt Zweitligist Hannover und es stehen eben 2 Spiele diese Woche an. Die beiden Supercup-Teilnehmer sind morgen oder beziehungsweise übermorgen an der Reihe, Dienstag 20:45 Preußen-Münster gegen den VfB Stuttgart. Da geht es schon um einiges für die Stuttgarter. War ja am Wochenende nicht ganz so berauschend. Und am Mittwoch, wie gesagt, um 18 Uhr vor der Paralympics-Eröffnungsfeier Carl Zeiss Jena gegen Bayer 04 Leverkusen. Genau, ich denke, viel mehr müssen wir zum DFB-Pokal noch nicht sagen. Internationalen Fußball lassen wir auch erstmal außen vor. Hürzeler und Flick machen sich ganz gut, das kann man, glaube ich, so schon mal sagen. Champions League Playoffs sind natürlich unterwegs. Außerdem haben wir noch die Europa League Qualifikation, da ist allerdings keine deutsche Mannschaft mit dabei. Und was ja dann für Deutschland noch ganz relevant ist, in der Conference League ist Heidenheim unterwegs. Und das haben ja auch viele gesagt, ist ja wichtig für die Mannschaft. Kann aber auch gefährlich werden, weil viele haben eben gesagt, ja, könnte auch gefährlich werden in Richtung Abstieg. Am Ende war es ein Sieg auf Kunstrasen gegen Hecken, 1-2. Und am Donnerstagabend gibt es zu Hause das Rückspiel. Und da kann man die Liga-Phase, es ist ja keine Gruppenphase mehr, klar machen.
Ganz genau, also da sind wir natürlich sehr gespannt, wie das klappt. Das Hinspiel gegen Hecken war schon vielversprechend, gerade so ein Leo Sienza als Flügelspieler, als Neuer, der ja aus Ulm kam, hat da auch schon gezeigt, was er kann und auch getroffen. Genau, und auch das, ich weiß nicht, David, kann man das im Free-TV verfolgen?
Aber selbstverständlich, im Vergleich zum Hinspiel, was durch zahlreiche Bildausfälle im SWR-Livestream verfolgt war, geprägt war, empfangen euch Lea Wagner und Philipp Sommer in der Foyt-Arena Heidenheim. Anstoß ist am Donnerstag um 20.30 Uhr und wir werden ein georgisches Schiedsrichterteam sehen, also ein bisschen EM-Flair kommt auch auf. Genau, das Ganze gibt es auch im Audio-Stream zu hören, also da hat sich RTL Plus erbarmt und zeigt gar nichts anders als bei der Frankfurter Eintracht, als sie Quali spielen mussten, ich glaube letztes Jahr. Genau, was gibt's noch zu berichten? Supercup der Frauen, die Bayern gewinnen gegen Wolfsburg 1-0, am Freitag ist Eröffnungsspiel der Bundesliga, Turbine Potsdam zurück in Liga 1, spielt gegen die Bayern, also Fußball ist voll wieder da.
Ja, ganz genau. Es geht Schlag auf Schlag. Auch in der nächsten Woche übrigens in der zweiten Liga kann man sich dann auf ein erstligareifes Spiel wieder freuen. Schalke gegen Köln heißt es da. Absolutes Topspiel für die zweite Liga.
Leverkusen gegen Leipzig, glaube ich.
Genau, auch in der ersten Liga ein richtiges Topspiel, was da auf uns wartet. Also da kann man wieder wirklich nur mit der Zunge schnalzen. Man kann wieder das ganze Wochenende Fußball gucken und genießen. Und wir machen das natürlich mit dem Kickbase-Blick besonders intensiv ab jetzt.
Ja, und Kicktipp natürlich auch. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen spät noch dazu zu kommen, aber eine Gratulation geht raus an den Sieger von Spieltag 1, Jonas Focky, 2017 Punkte aus den ersten Spielen. Und Benny hat es tatsächlich fertiggebracht, nur auf Platz 14 zu stehen, obwohl er die gesamte Konferenz nicht getippt hat. Was war denn da los?
Ich möchte nicht darüber reden, aber das war mir auf jeden Fall eine Lehre. Jetzt wird es nur besser.
Sehr gut, alles klar. Wer noch Lust hat, kicktipp.de/onthepitch-buli. Da seid ihr an der richtigen Adresse, ansonsten guckt ihr mal in unserem Linktree vorbei. So, das war der erste Wochenrückblick in klassischer Form seit langem. Und wenn der Schnitt hinhaut, glaube ich, in rund einer Stunde. Das ist doch sehr, sehr schön. Und ich bin gespannt, wie der Folgentitel bei euch ankommt.
Ich auch. Wie gesagt, es wird höchstwahrscheinlich den Triathlon betreffen, den wir ja auch heute erwähnt haben. Und dann, David, hören wir uns wie immer nächsten Montag wieder. Es geht wieder in die Vollen. Es geht wieder in... Oh, Mist.
Ich bin gar nicht da, aber da kannst du dir was einfallen lassen, Benni.
Aber es wird was kommen. Es wird auf jeden Fall was kommen.
Ihr hört euch irgendwie wieder und ich kann mich ja vielleicht auch mal melden. Genau, ansonsten viel Spaß tagsüber mit ganz viel Sport und nachts natürlich auch. US Open sind am Start. Marta Rotz-Zverev noch nicht fertig, deswegen können wir euch dann noch nichts sagen, aber ihr werdet es mitbekommen haben. Von daher, schöne Woche. Wir hören uns dann wahrscheinlich in 2 Wochen wieder. Ciao, ciao.
Ciao.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.